Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Die Wahl in den USA, sie hat in den letzten Tagen die Medien beschäftigt und sie beschäftigt uns auch hier. Welchen Einfluss hat das Wahlergebnis auf Jüdinnen und Juden in den USA? Charlotte Elisheva von Robert ist Professorin für Talmud und jüdische Studien in Stanford. Sie ist Beterin in einer dortigen Synagoge. Frau von Robert, wie sehr haben Sie gezittert?
Ich habe sehr gezittert, denn meine Stimme lag bei Biden. Und noch einmal 4 Jahre Trump ist für viele von uns einfach nicht vorstellbar.
Wie sah es denn im jüdischen Umfeld aus? Man sagt, Juden wählen allgemein Demokraten. Nun hat Trump in den letzten 4 Jahren ein paar Sachen gemacht, wo man denken könnte, die könnten in der jüdischen Community ganz gut ankommen. Zum Beispiel die Botschaft nach Jerusalem verlegt. Hat das Auswirkungen? Wie beobachten Sie das in Ihrem Umfeld?
In meiner Gemeinde sind die meisten demokratische Wähler. Wir haben auch in unserer Gemeinde ein paar republikanische Wähler. Die republikanischen Wähler, die in der klaren Minderheit sind hier in dieser liberalen Gemeinde, die sind zum Teil sogenannte, auf Englisch nennt sich das Single-Issue-Voters. Da geht es in erster Linie um Israel und es ist völlig egal, was der Präsident, welche politische Identität er hat. Wenn der als gut für Israel eingeschätzt wird, dann wird eben dieser Präsident gewählt. Das hat sich, glaube ich, in diesem Jahr ein bisschen anders verlagert. Viele Bekannte von mir, denen ist die Israel-Politik nur von sekundärer Bedeutung, denn dieser Präsident, Präsident Trump, der ist so schlimm für generell für der Welt eingestuft, dass das, was er für Israel gemacht hat, eigentlich nur von zweiter Bedeutung ist.
Es hat in den letzten Jahren auch Anschläge auf Synagogen gegeben. Besonders im Kopf ist mir noch der Anschlag auf die Tree of Life Synagoge in Pittsburgh, aber es gab auch versuchte Anschläge. Ist in der Trump-Zeit der Antisemitismus in den USA stärker geworden?
Man hat also den Eindruck, dass es in die Höhe gegangen ist. Und das hat aber zum Teil auch zu tun mit dem Ton, der sich durch Trump und seine aggressive Rhetorik durchgesetzt hat, auch im Alltagsleben. Und das schlägt sich auch aufs Jüdische auf.
Und ist das irgendwie präsenter? Empfindet man das mehr im Alltag?
Im Alltag empfindet man das schon. Auf dem Unicampus, wo es dann mehrere Hakenkreuzmalereien gibt. Und ich glaube auch, weil der generelle Ton sich in den Medien und in den sozialen Medien durchsetzt und die Angst sozusagen, die Angst davor, wie viel schlimmer das alles noch wird.
Ich höre bei Ihnen auch so raus, ein Präsident, der für alle Minderheiten schlecht ist, kann nicht für Juden gut sein. Sehen das die anderen in der jüdischen Community auch so ähnlich?
Also hinter meinen Bekannten schon. Es gibt verschiedene jüdische Organisationen, die sich sehr einsetzen für den schwarz-jüdischen Dialog, für die Arbeit, für andere Minderheiten. Und das Gefühl hat man dann natürlich schon. Es geht nicht nur darum, was im Ende gut für Juden ist, sondern auch, dass man als Jude sich für die anderen Minderheiten einsetzt.
Die Wahl in den USA und der Einfluss auf jüdische Gemeinden, darüber habe ich mich mit Charlotte von Robert unterhalten, Professorin für Talmud und jüdische Studien in Stanford. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ein Yontif ist ein Feiertag, eine Broche ist ein Segensspruch und eine Synagoge heißt schlicht und ergreifend Schul. Juden in vielen europäischen Ländern haben mal Jiddisch gesprochen. Heute gibt es das kaum noch. Stadtviertel, in denen man sich so verständigen kann, die sind selten geworden durch die Shoah. Doch in Antwerpen unterhalten sich orthodoxe Jüdinnen und Juden immer noch auf Jiddisch. Eindrücke von Margalit Berger und Anja von Tusewski.
Nach dem Corona wird gedacht, wann nun?
Es haben nicht beginnen, mal noch heute.
Da muss ich eben beginnen, da muss nur gesingen.
Drei streng religiöse Juden oder Charedim unterhalten sich nach dem Morgengebet. Sie tragen Schläfenlocken und schwarze Kaftane und stehen vor einem Stiebel, einer der vielen kleinen Gebetsstuben im jüdischen Viertel Antwerpens. Auf der Straßenseite gegenüber erledigen religiöse Frauen ihre Einkäufe. In hochgeschlossenem Kleid und Perücke schieben sie Kinderwagen vor sich her, die mit Einkaufstüten behängt sind. Jiddisch ist die Umgangssprache hier. Und gleich um die Ecke ist die jiddische Krabbelgruppe. Kindergärtnerin Etty verteilt Eislollis an die Kinder. Gerade sind sie zurück von einem Ausflug auf die Straße. Heute stand Verkehrserziehung auf dem Programm. Und die Frage, wer das Fahrrad, das Velo, gesehen hat.
Wer hat gesehen ein Velo? Ein kommt gesehen ein Velo?
Ja,
ich habe gesehen. Ein Weg auf dem Velo? A Tati?
Ja.
In was noch hat man gesehen?
Die Kleinen haben nicht nur den Tati, den Vater, auf dem Fahrrad gesehen, sondern auch ein Auto und einen Lastwagen. Die Kinder sitzen auf bunten Kissen und zeigen aufgeregt auf die Bilder an den Wänden. Unterschiedliche Fahrzeuge hängen dort, dazwischen Abbildungen der jüdischen Feiertage und hebräische Buchstaben in Großschrift. Die rund 20 Mädchen und Jungen lernen hier auf Jiddisch die religiösen Grundlagen kennen. Einer der wichtigsten Werte im Judentum ist Barmherzigkeit oder Chesed, sagt Leiterin Fanny Rosenbaum.
Lass mich sagen, also Chesed. Bei den Kindern ist es mehr, wir müssen aufpassen, nicht schlucken die Kinder, wir müssen nicht ziehen nehmen, keine Spielzeug, wir müssen machen Weile, als einer etwas getan, müssen wir warten sein und so weiter.
Fanny will den Kindern beibringen, miteinander zu teilen und Konflikte friedlich zu lösen. Sie dürfen sich nicht schlagen, kein Spielzeug wegnehmen und wenn jemand was getan hat, muss er sich entschuldigen. Mit 3 Jahren verlassen die Kinder die Spielgruppe. Viele von ihnen gehen dann in den Cheder, die Tora-Schule, die sich ein paar Häuser weiter befindet. Und auch hier läuft der Schulalltag auf Jiddisch ab, sagt Lehrer Naftali Moskowitz.
Man erklärt alles in Jiddisch. Die Chavarim reden zwischen sich in Jiddisch. Alle Zettel, was man geht daheim von den Eltern, ist in Jiddisch. Das ist die Sprache von der Cheder.
Lehrer und Kinder reden Jiddisch und auch die Zettel mit Informationen für die Eltern sind in hebräischen Buchstaben auf Jiddisch geschrieben, sagt Naftali. Er trägt die Alltagskluft der streng religiösen Juden. Weißes Hemd, schwarzer Anzug, auf dem Kopf eine Kippa aus schwarzem Samt. Naftali gehört zur Gruppe der Belzer Chassidim. Die Ursprünge dieser jahrhundertealten Gemeinschaft liegen in der heutigen Ukraine. Jiddisch zu sprechen, das verbindet Naftali mit seinen Vorfahren.
Ich meine, als eine von den Sibbes, was Menschen wollen, als ich sage, Jiddisch ist, sie will so bleiben, die Verbindung mit der friedigen Generation. Das heißt, die Seite, die ältere Seite, die Großeltern, alles wird gerät Jiddisch.
Jiddisch ist die Sprache der Seides und alte Seides, der Großväter und Urgroßväter. Und das ist auch der Grund, warum die Sprache für viele Menschen so wichtig ist. Jiddisch ist aber nicht nur eine Brücke in die Vergangenheit. Die Sprache hat auch eine wichtige Funktion im Hier und Jetzt. Sie verbindet die jüdischen Gemeinschaften in aller Welt. Hochburgen des Jiddischen sind neben Antwerpen auch New York, Jerusalem, Montreal und London. Wichtigster Treffpunkt sind Chassenes, also Hochzeiten, die oft mit Hunderten von Besuchern aus vielen Ländern gefeiert werden. Auf einer solchen Hochzeit hat auch Perry Heimann aus London ihren Mann kennengelernt.
Ich habe getroffen meinen Mann also. Mein Mann ist gekommen von Belgien, zu einem Chassene. Und so haben wir sich getroffen bei der Chassene. Und dann ist er gekommen zu mir in das Heim, aber ich bin schon gewöhnt verliebt in ihm. In einem Blick, also wie in der Masse bichlich, ist es gewöhnt gewaltig.
Wenig später hält der junge Belgier bei Perrys Eltern um ihre Hand an. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick, fast wie im Märchen.
Ich habe Chassen gehabt schon 44 Jahre. Und es ist herrlich. Und sind wir noch verliebt, also wie der Tag, wo sie zusammen Chassen gehabt.
44 Jahre ist das jetzt her und die beiden sind immer noch glücklich wie am Hochzeitstag. Perry ist eine imposante Erscheinung. Groß, mit eleganter blonder Perücke, blauen Augen und vielen Lachfältchen. Für ihren Mann ist sie damals von London nach Antwerpen gezogen. Dass sie sich hier gleich wohlfühlte, lag auch an der jiddischen Sprache, die die englischen Freundinnen ebenso sprachen wie die belgischen.
So mit der englischen Chavetes habe ich geredet Jiddisch und mit der belgischen Chavetes habe ich geredet Jiddisch und ich bin gleich gegangen zur Abendschule zu lernen Niederlands. In ein halbes Jahr später habe ich geredet perfekt Niederlands, weil ich halt, wenn ich komme zu einem Land, darf ich kennen reden, die Sprache von dem Land.
Perry hat sich damals gleich in die Abendschule eingeschrieben, um Niederländisch zu lernen. Denn die Landessprache muss man beherrschen, meint sie. Auch ihre 5 Kinder sollten neben dem Jiddischen gutes Niederländisch sprechen.
Ich habe geredet mit den Kindern in Jiddisch, aber ich habe aufgepasst, also sollen kennen Niederlands.
Und auch ihre zweite Muttersprache, Englisch, hat Perry an die Kinder weitergegeben.
Habe ich geredet mit den Kindern in Englisch und er hat geredet mit den Kindern in Jiddisch. Also sollen verstehen, 2 Languages.
Wie Perrys Kinder lernen viele jiddische Muttersprachler im Lauf ihres Lebens mehrere Sprachen. Diese Sprachvielfalt verändert das Jiddische, das sich von Land zu Land unterscheidet. Lehrer Naftali Moskowitz macht das am Beispiel seiner Enkel in Amerika klar.
Meine eigentlich, wo sind in Amerika? In sie reden Jiddisch. In jedem 5. Wort ist Englisch. Der Busdriver trinkt von einer Bottle.
Wenn die amerikanischen Enkel Jiddisch reden, dann ist eigentlich jedes 5. Wort Englisch. Und auch das Antwerpener Jiddisch, für Naftali das reinste gesprochene Jiddisch, ist durch die Landessprache beeinflusst.
Unser Jiddisch, du in Antwerpen, ist noch der meiste reine Jiddisch. Aber mit der Zeit kommt auch heran, nicht jiddische Werte. Keiner weiß nicht, wieso man sagt Automat in Jiddisch. Und wieso man sagt Pinguin in Jiddisch. Das ist alles niederländische Wörter, was sie sagen in der Sprache.
Niemand weiß, wie man Tomate auf Jiddisch sagt oder Pinguin. Das sind 2 Worte, die aus dem Niederländischen ins Antwerpener Jiddisch kamen. Wird die jiddische Sprache sich dadurch irgendwann selbst abschaffen, mit anderen Sprachen verschmelzen und verschwinden? Perry Heimann macht sich darüber keine Sorgen. Jiddisch lebt, sagt sie, in jüdischen Familien ebenso wie in chassidischen Stiebeln, den Gebetsstuben in aller Welt.
Ich meine, also man darf sich nicht sorgen, dass das weggehen, weil insgesamt das eben für unsere Kinder, weil jeder rettet, alle jiddische Stiebe reden das.
Jiddisch ist für Perry die Mameluschen, die Muttersprache. Hier fühlt sie sich zu Hause.
Zu mir Jiddisch meint, das ist die Mameluschen, das ist von daheim. Und ich fühle mich komfortabel mit das. Und ich habe es sehr lieb.
In Antwerpen spricht man noch Jiddisch, vor allem unter orthodoxen Juden. Erika Freeman ist eine sehr quirlige, lebendige Dame von 93 Jahren und sie musste einst vor den Nazis aus Wien flüchten. Ihr Berufsleben hat sie in New York verbracht, als Psychoanalytikerin, und bei ihr auf der Couch haben Stars gelegen wie Marlon Brando, Marilyn Monroe oder auch Woody Allen. Alexander Musik hat die alte Dame getroffen in einem Hotel in Wien.
Treffpunkt, das legendäre Hotel Imperial an der Wiener Ringstraße. Wie immer, wenn Erika Freeman in Wien ist. Dr. Freeman muss man sie nennen, sagt sie lachend. Schließlich habe sie in ihre Dissertation über den Stellenwert der Familie im Kibbutz viel Arbeit gesteckt. Händedruck trotz Corona. Eigentlich besitze sie ja eine eigene Wohnung hier in Wien, allerdings im 2. Stock. Und die Treppen seien schon ein wenig anstrengend. Schaut man die 93-jährige grauer Rolli, schwarze Lederjacke, schulterlanges blondes Haar an, klingt das fast kokett. Welches Verhältnis hat sie zu Wien und Österreich?
Meine Heimat ist Amerika. Wenn man so behandelt wird und so bedroht wird und jeder stirbt, ist es schwer, das auf dieses Land als Heimat zu denken. Und doch haben sich die Österreicher geändert, hoffentlich. Aber schön ist es hier doch. Und meine Rache an Hitler ist dieses Hotel. Und da bin ich wirklich zu Hause. Und die Menschen sind sehr nett eigentlich.
Rache, weil auch Hitler, wenn er in Wien war, im Imperial abgestiegen war. Erikas Mutter, Rachel, versteckte sich während des Krieges an verschiedenen Wiener Adressen. 1945 kam sie ums Leben, Opfer einer der letzten alliierten Luftangriffe auf Wien. Den Vater verschleppten die Nationalsozialisten früh ins KZ. Er konnte fliehen. Die Tante, Ruth Klüger Aliyev, arbeitete im Untergrund für den Mossad. Sie schmuggelte ab 1939 und nach dem Krieg Juden nach Palästina.
Und meine Tante war Aliyabet, das heißt, sie war illegal immigration damals. Mein Vater war im Schattenkabinett der Sozialdemokraten, war der Außenminister, und darum war er sofort in Theresienstadt, in der kleinen Festung. Meine Mutti war die erste weibliche Hebräisch-Lehrerin in Europa. Und ich weiß noch nicht, was ich der Welt schuldig bin, aber irgendwas weiß ich, muss ich noch tun. Ein paar Sachen habe ich schon getan,
Zum Beispiel habe sie das Internationale Komitee Frauen für Frauenrechte gegründet. Hintergrund: 1975 beschloss die UNO, Zionismus sei rassistisch und diskriminierend. Plötzlich sollte es erlaubt sein, Israel rassistisch zu nennen und das kleine Land am Mittelmeer mit Südafrika und Rhodesien gleichzusetzen. Das konnte diese kämpferische Frau, die auch Golda Meir beriet, nicht gelten lassen. Bei einem Mittagessen sprach sie, von ihrer Tante in höchste gesellschaftliche Kreise eingeführt, die Ehefrau Jimmy Carters, Rosalynn, darauf an. Die behielt es nicht für sich und der spätere US-Präsident nahm sich der Sache tatsächlich an, wie sie behauptet. 1991 wurde die umstrittene Resolution durch die UN-Generalversammlung jedenfalls annulliert.
Psychoanalyse muss man lernen. Politik habe ich studiert sowieso. Es hat mich immer interessiert. Talent muss man haben, wie die zwei zusammenzubringen. Das habe ich Gott sei Dank ein bisschen. Und der Masel habe ich auch, dass man mir zuhört. Und ich denke nicht genau wie jeder andere. Also ich komme mit was von rein, das hat man noch nicht gehört. Ich meine, damals die Menschen, mit denen ich beraten habe. Warum ich das gedacht habe, weiß ich nicht. Aber ich habe ein anderes Gehirn wie andere. Und ich bestehe nicht darauf, dass jeder alles glaubt, was ich sage. Und sogar Freud hat gesagt, schau, ihr müsst ja nicht alles glauben.
Theodor Reik, aus Wien geflohener Freud-Schüler, war einer ihrer Lehrer an der Columbia-Universität. Schnell machte sich Dr. Erica Freeman einen Namen. Ihre psychoanalytische Praxis zog viele Berühmtheiten an. Marlon Brando, Marilyn Monroe, Woody Allen, Liv Ullmann, Burt Lancaster. Manche wurden Freunde. Freeman bewahrt Stillschweigen darüber, was die Künstler ihr von sich erzählten.
Ich habe immer gewusst, wem ich helfen kann. Denn wir können nicht alle jedem Menschen helfen. Und man muss das wissen. Und man darf nicht so arrogant sein, zu glauben, ich kann jedem helfen. Ich will jedem helfen, aber manchen Menschen helfe ich mehr, wenn ich ihnen nicht helfe. Man muss ein bisschen mehr Schugge sein, um nicht verrückt zu werden. Und jeder Schauspieler, jeder Künstler, jeder Mensch, der Original hat, ist ein bisschen Meschugge. Und die Welt akzeptiert das nicht. Und eigentlich, glaube ich, diese Meschugas ist das Tor in die Zukunft. Weil jeder, der etwas für die Zukunft geschafft hat, war ein bisschen Meschugge.
Erika heiratete 1955 selber einen Künstler, den Maler und Bildhauer Paul Freeman, der längst verstorben ist. Die Geschichten sprudeln nur so aus dem Mund der 93-Jährigen, die man ebenso gut auf 75 schätzen könnte. Wer zuhört, dem schwirrt der Kopf. Eleanor Roosevelt, Richard Nixon, die Mühen der Staatsgründung Israels, Ben Gurion, Golda Meir, die ungeliebten Briten, aber auch das geliebte Land Amerika und immer wieder die zionistische Tante Ruth Klüger-Aliaf. Geschichten, die wichtig sind für die Nachgeborenen, denen sie sie in Österreich erzählt. Immer wieder spricht sie auch an Schulen.
Und Kinder wissen ja nicht, was zu wissen gibt. Ja? Und man ist neugierig, das heißt, man ist offen für alles. Und da soll man vorsichtig sein, was man dort hineingibt, für die Kinder zu wissen und zu erinnern und weiterzubringen.
Zeitzeugen wie Erica Freeman werden immer weniger, zumal solche, die nach den erlebten Schrecken ihre Fröhlichkeit bewahrt haben, um den Titel der Autobiografie des Schriftstellers Fred Wander zu zitieren, ebenfalls ein exilierter Wiener Jude und 20 Jahre älter als Erica Freeman. Wie wird die Welt in 20 Jahren aussehen? Wenn die Welt dann noch da ist, ist sie eine bessere Welt, sagt Erica Freeman.
Und jedes Mal, wenn wir was ändern, zahlen wir mit Blut. Alle Könige weg, Erster Weltkrieg, boom. Der Faschisten weg, Blut. Aber wir müssen nicht immer so viel Blut vergießen. Man kann es auch rational, ja, mit dem Gehirn tun. Aber man muss einander zuhören. Und Freude schenkt dir die Gesundheit. Sogar die Freude kann dich gesund machen. Also haben die Dichter recht. Also Schiller, Freude, schöner Gottesfunk, wirklich Tochter aus Elysium.
Gehirn anschalten statt Blutvergießen und Tochter aus Elysium. Die Psychoanalytikerin Erica Freeman, als Mädchen musste sie vor den Nazis flüchten.